Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 52 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. UFC 253 liegt hinter uns. Ich habe das Ganze auf der Zone kommentieren dürfen. Die Fight Night kam live aus Fight Island in Abu Dhabi zu uns. Und gestern Nacht war ich noch neben Marc Bergmann und Andreas Kranitakis im The Zone Studio. Heute ist Olli Kopp bei mir und darauf freue ich mich sehr. Wir werden über das Event sprechen, aber erstmal first things first. Hallo Olli.
Grüß dich Sebastian, wie geht's dir?
Mir geht's glänzend, Olli. Dieses Mal habe ich mir sogar einen Luxus rausgenommen. Ich habe ein paar Stunden geschlafen vor dem Podcast. Kannst du es glauben?
Das ist eine verdammt gute Sache. Du, keiner kann sich's leisten, auf der Autobahn einzuschlafen und irgendwo ein Auto reinzukrachen.
Nee, da, so soll das nicht enden. Und meine Frau ist Gott sei Dank immer die Stimme der Vernunft. Die bremst mich da. Und ich habe mich nochmal hingelegt in München, bin jetzt zu Hause angekommen und freue mich unglaublich, mit dir über UFC 253 zu sprechen. Denn die Schlagzeile gleich mal zuerst. Mittelgewichtstitelkampf, der Champion Israel Adesanya besiegt Paulo Costa per TKO nach Punches in Runde 2 nach 3 Minuten und 59 Sekunden in dieser zweiten Runde eben. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, und da bekenne ich mich auch dazu, da will ich auch keinem ein A für ein U vormachen, ich gehörte immer noch zu den Zweiflern von Israel Adesanya. Ich habe wirklich gedacht, Paulo Costa, der Typ sieht aus wie der Hulk, der schlägt wie ein Superheld, der holt sich das Ding durch K.O. Aber das war ja gar nichts, Olli. Der hat gar nichts gezeigt in diesem Kampf.
Also vor 3 Tagen hätte ich es noch genauso gesehen wie du und ich war genauso skeptisch bei Israel. Sein letzter Fight ist in Erinnerung geblieben und zwar nicht positiv. Aber als ich dann gesehen habe, dass er auf dem Bein, und zwar das war das linke Bein, glaube ich, hinten drauf so Cupping-Abdrücke gehabt hat, dann habe ich gewusst, dass das nichts wird, weil wenn du dem Gegner schon zeigst, wo er draufschlagen muss und schon so schöne Ringe drauf machst wie auf einer Zielscheibe, dann ist da was Böseres im Argen.
Ja, und es war auch irgendwie ganz komisch. Paulo Costa hat ihn dann so aufgefordert, zuzuschlagen. Und wenn er hart getroffen wurde, hat er noch irgendwie gestikuliert und rumgemacht. Und Israel Adesanya hat einfach ganz klar seinen Gameplan verfolgt, hat ihn zerpflückt, hat in der ersten Runde schon 15 Legkicks gezeigt. Ich meine, was wäre der Gameplan gewesen von Paulo Costa? Willst du in 5 Runden dann, lass mich mal hochrechnen, 75 Legkicks kassieren? Dann können sie das Bein abschneiden nach dem Kampf. Ich weiß nicht, was da die Taktik war. Ich habe überhaupt keine Taktik oder Strategie erkennen können.
Also mich hat das Ganze ehrlich gesagt an die Steel Timber Sport Series erinnert. Jedes Mal, wenn Adesanya gekickt hat, hat er auf einen anderen Punkt gekickt. Also der hat das Bein so richtig von unten nach oben und oben nach unten bearbeitet. Ja, von der Wade bis über das Knie, da war echt alles tot.
Ja, hat den komplett gehackt.
Der Paulo Costa konnte ja kaum noch stehen am Schluss.
Ja, und der Schluss war ja schon, wie gesagt, in der zweiten Runde Sieg durch TKO. Du hast einen guten Punkt angesprochen, Olli. Im vergangenen Titelkampf von Adesanya gegen Romero hat man ja gesehen, er hat Probleme, wenn der Gegner recht wenig Preis gibt, wenn der Gegner recht wenig Offensive initiiert. Paulo Costa, das muss man ihm zugutehalten, er ist nach vorne gegangen. Und man hat es schon gegen Robert Whittaker gesehen, dass solche Gegner Adesanya besser liegen. Und Paulo Costa hat auch den Preis dafür bezahlt. Ich glaube tatsächlich, dass Paulo Costa sich das Ganze ein bisschen anders vorgestellt hat. Ich glaube, er war dann in der Mitte der ersten Runde mal an einem Punkt, wo er sich gedacht hat, oh, wo bin ich hier gelandet? Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und man muss auch sagen, auch wenn der Abend für Israel Adesanya wenn man es mal aus der Sicht des City Kickboxing Camp sieht, aus der Sicht von Eugene Behrman, seinem Trainer, am Ende sehr gut lief. Es war ja nicht unbedingt so ein toller Abend. Also Kai Kara-France hat verloren und City Kickboxing musste auch auf den Prelims eine Niederlage einstecken. Aber am Ende bleibt eben dieser letzte Eindruck von der Großveranstaltung stehen und Israel Adesanya hat da überzeugend gewonnen, finde ich.
Was mir sehr gut gefallen hat bei ihm, also Punkt 1, dieser Treffer, mit dem er den Paulo Costa dann zu Boden geschickt hat am Schluss.
Ja.
Der sah aus, als hätte er ihn direkt hinterm linken Ohr getroffen.
Mhm. Gleichgewichtssinn.
Da war das Gleichgewicht weg. Das hast du auch damals gesehen, als Randy Couture gegen Brock Lesnar gekämpft hat. Ja. Es war fast derselbe Schlag. Und die Wirkung war auch dieselbe. Und ich fand, dass Israel Adesanya sehr gut ausgesehen hat. Ich fand sehr interessant, dass er nach dem Kampf relativ emotional war. Also er war stinkig darauf, dass die Presse ihn irgendwie ausgezählt hat, dass die Leute gemeckert haben, auch nach seinem letzten Kampf. Das hast du ihm aber in der Taktik nicht angemerkt. Also der hat sein Ding durchgezogen, der hat es geschafft, diese Emotionen abzustellen oder sie so zu kanalisieren, dass sie seinen eigenen Stil nicht durcheinander gebracht haben und seine Taktik nicht durcheinander gebracht haben. Das finde ich persönlich wirklich bemerkenswert für so einen jungen Kämpfer.
Ja, das ist eine gute Aussage, unterschreibe ich komplett. Er ist sehr reif, finde ich. Er ist 31, er ist im besten Alter und er hat jetzt eine Wahnsinnsbilanz, Olli. Also eine Profibilanz von 20 Siegen, keiner einzigen Niederlage. Eine K.O.-Bilanz von 15 K.O.s bei diesen 20 Siegen und seine Siegesserie in der UFC im Mittelgewicht ist jetzt auf Platz 2 der ewigen Bestenliste. Zusammen mit Chris Weidman hat er dann 9 Siege in Folge. Vor Israel Adesanya ist nur noch The Spider Anderson Silva mit 13 Siegen in Folge im UFC-Mittelgewicht. Deswegen sage ich, Olli, meiner Meinung nach ist Anderson Silva immer noch der Mittelgewichtler, wenn man an diese Division denkt in der UFC. Aber ich glaube, Israel Adesanya ist auf dem Weg, der nächste große Superstar zu werden, wenn er es nicht schon ist, oder?
Ja, da hast du absolut recht. Das hast du in vielen Sportarten, dass die Sportler und die Spitzensportler einer Generation dann vielleicht eine Generation später oder zwei Generationen später überholt werden. Und jetzt muss ich mal klar sagen, Anderson Silvas Rekord hat er eh lang überdauert. Ja. Anderson Silva kommt ja eigentlich aus der vorletzten Generation Kämpfer. Und ich finde es beachtlich, dass er 13 Siege am Stück geschafft hat in 2 Gewichtsklassen insgesamt. Das muss man ihm erstmal nachmachen. Bloß wenn du dir diesen Israel Adesanya anschaust, ich weiß nicht, wer ihm im Mittelgewicht gerade gefährlich werden könnte. Also ich habe wirklich das Hirn zermattet, wer da der Nächste wäre, den ich reinstellen würde und der dann kein krasser Außenseiter wäre. Aber momentan hat er wirklich einen Lauf, der tatsächlich, wie du es auch gesagt hast, an Anderson Silva erinnert. Und Anderson Silva hatte ja auch einige Stinker bei seinen Titelverteidigungen. Ich meine, erinnere dich mal an diesen legendären Fight, und zwar im schlechtesten Sinne in Abu Dhabi ebenfalls, gegen Demian Maia.
Oh ja, ich weiß.
Meine Fresse. Wobei ich bin froh, dass wir den gehabt haben, weil ohne den hätten wir vielleicht Anderson gegen Czerny bekommen.
Das stimmt. Alles Schlechte hat was Gutes. Und genau. So ist es dann doch noch zu etwas Gutem gekommen. Ja, Israel Adesanya ist der Coverathlet auf jeden Fall mal auf dem neuen UFC-Videospiel. Ich habe es zugeschickt bekommen vor 2 Wochen. Ein absoluter Paradiesvogel, ein kreativer Ausnahmekönner. Also er ist für mich mit Sicherheit der beste Mittelgewichtskämpfer auf dem Planeten. Er hat mich jetzt restlos überzeugt. Er ist verdient in meinen Augen der ungeschlagene, einstimmige UFC-Champion. Und man muss auch sagen, Olli, der ist ja noch nicht lange da. Der ist ja erst 2,5 Jahre da. Anderson Silva war ja so gefühlt über eine Dekade so prominent. Israel Adesanya, the best is yet to come, würde ich mal meinen.
Das ist richtig. Jetzt muss man fairerweise aber auch sagen, dass Anderson Silva bereits von Pride her ein relativ großer Name war und von Cage Rage. Das heißt, den hat man gleich gegen wirklich schwere Gegner gestellt, während Israel Adesanya ja erstmal ein paar Aufbaukämpfe bekommen hat. Das meine ich jetzt nicht negativ. Ich meine einfach nur Fights, die sozusagen auf Augenhöhe waren, so wie man ihn zu der Zeit eingeschätzt hat. Mhm. Ich finde deswegen, dass man die Rekorde nicht ganz gleichsetzen kann der beiden. Aber ich gehe hundertprozentig mit dir konform, dass Israel Adesanya momentan das beste Mittelgewicht der Welt ist im MMA-Bereich und dass er eine super Zukunft vor sich hat. Da bin ich mir also absolut sicher.
Hat er auch gesagt, es war sein 100. Profi-Kampfsportsieg, also 20 Siege jetzt im MMA. Ich glaube, 75 hat er im Kickboxen, eine Handvoll Niederlagen stehen da auf dem Konto, nur einmal, glaube ich, ist er da K.O. gegangen. Und ja, also unglaublich, was er schon hinterlassen hat. Und ich glaube, durch die Tatsache, dass er in seinen Kämpfen nicht sehr viel Schaden nimmt, dass er sehr kontrolliert, sehr kreativ, sehr berechnend, kühl, kalkulierend agiert, dass er noch sehr viel vor sich hat. Und das macht mir Mut und das macht mir Freude, vor allem, weil ich dann seine Kämpfe kommentieren kann. Gut, auf der anderen Seite müssen wir tatsächlich nochmal sagen, The Eraser, Paulo Costa, er ist jetzt nicht mehr ungeschlagen. Er hat ja auch eine makellose Bilanz vor diesem Kampf. Er hat eine außergewöhnliche Schlagkraft. Das hat man gesehen gegen Yoel Romero. Das hat mich sehr beeindruckt, weil wenn du so ein Monster wie Yoel Romero am Zaun stellst, wenn du versuchst, den Schlagabtausch zu suchen mit so einer Bestie, dann sagt das was über dich aus. Also Paulo Costa ist für mich immer noch ein besonderer Kämpfer mit besonderer Power. Und ich bin besonders gespannt, wie er zurückkommt, Olli. Denn oftmals ist es ja so, wenn so dominante Kämpfer, die nie verlieren, alles wegmoppen, dann so herb verlieren, dass das so einen Knacks verursacht in der Karriere.
Das ist korrekt, wenn du dir anschaust, was zum Beispiel bei Leuten wie Tim Sylvia passiert ist. Ja, da muss das jetzt weit zurückgegangen, aber da gibt es auch ganz viele aktuelle Beispiele. Das erste Mal, dass du so richtig einen Schuss vom Bug bekommst und das Gefühl hast, Mist, ich habe da jetzt einen Gegner gehabt, bei dem wusste ich nicht einen noch aus. Dann kann das schon, sagen wir mal, negative Folgen hinterlassen. Das Gute ist allerdings, dass es ja heutzutage sehr gute Sportpsychologen gibt, die es vor 10, 15 Jahren so noch nicht gab. Also ich hoffe, dass Paulo Costa sich da professionelle Hilfe holt, um es vernünftig für sich zu verarbeiten auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch seine Lehren daraus zu ziehen. Ich denke, eine der Lehren sollte sein, dass er aggressiver kämpfen muss, auch wenn er damit riskiert, natürlich in Konter zu laufen. Aber wenn du Herausforderer bist, kannst du es dir nicht leisten, mehr oder minder auf der Stelle zu stehen.
Ja, ich gebe dir recht, ich hätte auch vermutet, gut, er ist ja eigentlich nach vorne gegangen, aber es war halt nicht so mit letztlicher Konsequenz. Ich hätte echt vermutet, dass er da mehr riskiert, dass er da den Kopf mehr aufs Schafott legt und mehr Risiken eingeht. Aber mei, manchmal ist es eben auch so, und da auch gleich die nächste Frage an dich, glaubst du, es war hier so, dass er unter diesem ganzen Druck, Titelkampf, größte Chance, dieser Ausnahmegegner, ein bisschen zusammengebrochen ist?
Das ist denkbar. Also das kann man durchaus so sehen. Ich glaube, dass die Umstände so generell mit, ich muss aus Brasilien erstmal nach Abu Dhabi und da muss ich x-mal mich testen lassen und dieses ganze Hin und Her, das stört dich so kurz vor dem Kampf. Ja? Du bist dann irgendwie in Abu Dhabi und darfst nicht aus dem Hotel raus, darfst das Zimmer nicht verlassen, musst irgendwie zwischen deinem Zimmer und deinem Trainingsraum immer hin und her gehen. Also wenn du es nicht gewohnt bist, so zu trainieren und so zu arbeiten, kann dich das massiv auch stören. Und ich habe eine andere Theorie auch noch. Ich glaube, dass Paulo Costa nicht so gut mit größeren Gegnern mit deutlich mehr Reichweite zurechtkommt. Das ist so das, was mir aufgefallen ist in dem Kampf. Er hat immer wieder Schwierigkeiten gehabt, ranzukommen an Israel Adesanya. Und Adesanya hat ihn eigentlich mehr oder minder aus der Distanz runtergepickt.
Ja. Hat er auch 20 Zentimeter mehr Reichweite zur Verfügung. Ich glaube, 2,3 Meter und ein paar Millimeter, das ist seine Reichweite. Und das ist wirklich gigantisch im Mittelgewicht. Das weiß er auszuspielen und das spielt er immer aus. Gut, bei Romero war es jetzt nicht so überzeugend, aber man hat es gesehen zum Beispiel gegen Whittaker, dass er auch sehr gut mit dem Oberkörper und mit dem Kopf ausweichen kann. Also da, diese Beweglichkeit zu haben, auch bei dieser Körpergröße, das ist relativ einzigartig, dass er mit dem gesamten Oberkörper inklusive Kopf nach hinten geht und Schlägen ausweicht und den heranstürmenden Gegner dann in Haken und Konterschläge laufen lässt. Das ist eine ganz besondere Qualität und manchmal kommt er mir vor wie so ein Videospielcharakter, wie so ein Gummimensch. eigentlich sollte es nicht möglich sein, solche Dinge zu machen, aber er ist ein außergewöhnlicher Kämpfer und er sorgt eben für außergewöhnliche Sequenzen.
Absolut, unterschreibe ich zu 100%. Die Sache, die mir noch aufgefallen ist, und ich weiß nicht, das ist eine Theorie, vielleicht siehst du das komplett anders, wenn du mal vergleichst, wie er gegen Kämpfer aussieht, die sozusagen in der Rangliste unter ihm stehen, in Anführungszeichen, und Kämpfer, die sich ein gewisses Renommee erarbeitet haben, wie Anderson Silva, wie Yoel Romero. Mich würde interessieren, ob da so in seinem Kopf noch so eine kleine Schranke da ist, die ihm sagt, hey, ich kämpfe jetzt hier gegen eine Legende. Die macht es ihm dann vielleicht schwerer. Bei mir, für mich sieht es so aus, als er hätte eigentlich keinen Grund gehabt, gegen Anderson Silva so vorsichtig zu sein.
Ich glaube schon auch, dass da Respekt eine gewaltige Rolle spielt. Ich glaube, Anderson Silva ist so etwas wie, ich möchte jetzt nicht sagen Mentor, aber eine Vorbildfigur für ihn. Und vielleicht hat das schon auch eine Rolle gespielt. Ich glaube, du haust nicht mit dem Vorschlaghammer auf die Statue, die du irgendwie 20 Jahre angesehen hast. Da gehst du eher mit dem Meißel dran. Und naja, bei Paulo Costa, das ist ja gut dokumentiert, da war der Respekt ein bisschen anders verteilt. Ne? Da hat man sich nicht ganz so gerne gehabt. Da war es auch mit Nicklichkeiten gesegnet, das Ganze in der Fight Week und auch schon davor. Da ist es ihm wohl leichter gefallen. Also das würde ich durchaus unterschreiben. Aber was wir eben festhalten ist, Israel Adesanya gewinnt diesen Kampf ganz klar per TKO. War die Nummer 4 Pound for Pound vor diesem Kampf. Ist er jetzt ein bisschen höher anzusiedeln, Olli? Was denkst du?
Ja, ich müsste mir jetzt die Pound for Pound noch mal genauer anschauen, wer da gerade vor ihm steht. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf.
Habib ist, glaube ich, auf Nummer 1 derzeit. John Jones ist noch vor ihm. Ja, wird nicht leicht.
Ja gut, John Jones, da kommen wir nachher bestimmt auch noch zu. Da hat er schon wieder den Mund aufgemacht. Du hast da mitbekommen, dass er jetzt eigentlich ins Schwergewicht wechseln will. Ja. Und jetzt sagt er, er kommt vielleicht doch wieder zurück ins Halbschwergewicht. Aber da kommen wir, glaube ich, nachher noch drauf.
Ja, das können wir auf jeden Fall machen und werden wir machen. Abschließend vielleicht noch zu diesem Thema Main Event aus Fight Island bei UFC 253. Die Kämpfe von Paulo Costa dauern ja in der Regel so 7-8 Minuten im Schnitt. Also den Schnitt hat er halten können. Das Ergebnis war halt nicht so toll. Und im Schnitt teilt er mehr als doppelt so viele Significant Strikes aus als Israel Adesanya. Das hat sich auch ein bisschen gedreht, diese Statistik. Ganz interessante Statistik hatte ich mir noch notiert vor diesem Kampf. Pro 7 Sekunden in seinen bisherigen Kämpfen trifft Paulo Costa einmal signifikant. Also landet alle 7 Sekunden einen harten Treffer. Diesen Paulo Costa habe ich hier nicht gesehen. Und ich glaube, er muss selbst eruieren, an was es lag. Es lag mit Sicherheit auch an einem mega starken Gegner. Aber Paulo Costa muss sich weiterentwickeln. Sonst wird die Luft an der Spitze zu dünn, Olli.
Bin ich komplett bei dir. Er muss vor allem ein bisschen vielseitiger werden. Er muss lernen, sich auf Gegner mehr einzustellen. Und was mir gefallen hat bei ihm ist, du hast ja auch gesagt, er war vorsichtiger. Ja, er ist nicht mit dem Kopf durch die Wand. Bloß für mich hat er ein bisschen zu stark den Gang rausgenommen. Aber ich glaube, dass wir noch herausfinden werden, dass er eine Knieverletzung hatte.
Kann sein.
Ich glaube, dass er A, nicht fit war und ich glaube, dass ihm der Weightcut auch sehr schwer gefallen ist. Diese ganzen Muskeln, die er so mit sich rumschleppt.
Also du musst mir bitte mal erklären, wie zur Hölle nochmal, wie verdammte Axt kann Paulo Costa 84 Kilo wiegen? Der Typ sieht aus wie der Hulk, der rennt mit über 100 Kilo Off-Season rum. Also ich weiß nicht, was sein Geheimnis ist, aber ich würde es gerne kennen. Egal, vielleicht werden es die kommenden Wochen zeigen. Vielleicht werden wir tatsächlich noch erfahren, dass er verletzt war. Also diese Schröpfmale, die haben ja ein bisschen hingedeutet, dass da behandelt wurde, dass da vielleicht Problemchen aufgetaucht sind. Wie dem auch sei, wir wissen es nach jetzigem Stand noch nicht. Was wir allerdings wissen, Israel Adesanya ist und bleibt der amtierende Champion im Mittelgewicht. Und nach einer kurzen Pause kommen wir zum Co-Main-Event. Da ging es um die Krone im Halbschwergewicht zwischen Jan Blachowicz und Dominic Reyes. Bleibt dran, hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Weiter geht's bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Sonntagabend nach UFC 253. Olli Kopp ist zu Gast und wir sprechen jetzt über den zweiten Hauptkampf, den Co-Main-Event im Halbschwergewicht. Jan Blachowicz krönt eine bemerkenswerte Karriere, lieber Olli. Er besiegt Dominic Reyes in Runde 2 nach 4 Minuten 36 Sekunden per TKO nach Punches. Hättest du das gedacht?
Nein. Kurz und knapp. Ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Dominic Reyes den Kampf gewinnt, dass er ihn vorzeitig gewinnt. Ich kenne Dominic, seitdem er damals bei der University of MMA in Kalifornien angefangen hat und Der hat mich immer beeindruckt mit seiner Durchsetzungsfähigkeit, mit seinem absoluten Siegeswillen und mit seiner doch recht offensiven und interessanten Art zu kämpfen. Jan Błachowicz war für mich immer so mehr derjenige, der zwar seine Siege holt, der aber nur so viel macht, wie er absolut muss. Und das meine ich überhaupt nicht böse. Das ist ja auch intelligent, dass man sich nicht verausgabt. Ich hätte gedacht, dass Dominic Reyes ihm vielleicht in der dritten Runde oder so den Schneid abkauft. Ich war total überrascht. Ich habe es geliebt. Ich habe es gefeiert, als Jan Błachowicz diese Linke gelandet hat, wo du richtig gesehen hast, dass das halbe Gesicht von Dominic Reyes zur Seite ausgewichen ist und den Titel gewonnen hat.
Mit dem Gesicht sollte man niemals bremsen.
Nee, Punkt 1, Jan Błachowicz, super sympathischer Mensch. Ich habe den in Hamburg kennengelernt, als er hier gekämpft hat in Deutschland. Der war sowas von entspannt, sowas von sympathisch. Das hat man ganz selten, dass jemand so wirklich am Boden geblieben ist wie er. Der hat jeden Spaß mitgemacht. Und deswegen freut es mich doppelt, wenn jemand, der selbst ja auch schon etwas fortgeschrittenen Alters ist auf der einen Seite, aber auch schon so viele Kämpfe gehabt hat wie er, dass der trotzdem nochmal so in die Karrierespur reinfindet, dass er Weltmeister wird.
Ja, mit 37 Jahren krönt er eine außergewöhnliche Karriere, hat ja 13 Mal unter anderem für KSW in Polen gekämpft. Jetzt war es der 15. Kampf in der UFC und da setzte sich eben selbst die Krone auf. Also Marc Bergmann und Andreas Kanietakis mit mir im Studio, sie kennen ihn ja auch schon jahrelang, die haben gegrinst wie die Honigkuchenpferde. Also die haben sich unglaublich gefreut für den sympathischen Polen. Und wen es interessiert, der kann sich auf dem UFC-YouTube-Kanal in der Embedded Series auch mal ansehen, wie Jan Błachowicz diese Fight Week verbracht hat. Er hat ja seine Frau dabei gehabt. Das wirkte, wie du sagst, sehr geerdet, sehr am Boden geblieben. Das ist ein unfassbar sympathischer Typ, der in sich ruht und auf seine Chance hier geduldig gewartet hat und die Chance mehr als nur genutzt hat, denn er hat sich ja auch noch den Performance of the Night Bonus auf die Fahne geschrieben, also nochmal 50.000 Flocken extra abkassiert, sowie übrigens auch Israel Adesanya, das möchte ich noch nachreichen, also die beiden haben die Performance of the Night abgeräumt und dann noch ein bisschen Geld mit nach Hause genommen. Fight of the Night war Brandon Royval gegen Kyle Kara-France. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber Olli, Dominic the Devastator Reyes, der Verwüster, die Nummer 1 der Welt, so hoch gejubelt haben ihn alle. Ich habe ja dazugehört, ich habe ihn klasse gesehen gegen John Jones. Ich meine, 116 Significant Strikes gegen John Jones, das war für mich Grund zu denken, dass er hier der Favorit wäre. Aber wie bei Paulo Costa hatte ich das Gefühl, der war überhaupt nie, zu keinem Zeitpunkt in diesem Kampf.
Wenn du mir gesagt hättest, ich muss meinen kompletten Kontostand auf einen der beiden wetten, hätte ich auf Dominic Reyes gesetzt und ich hätte nicht mal drüber nachgedacht. Ich war mir absolut sicher. Genau. Das zeigt dir, du kannst den Sport lange verfolgen, du kannst die Kämpfer halbwegs gut kennen. Und trotzdem gibt es immer wieder so Momente, wo jemand dich komplett links überholt oder komplett rechts überholt, besser gesagt in Deutschland. Und es schafft, das möglich zu machen, mit dem keiner gerechnet hat. Und Jan Błachowicz hat das geschafft. Heißt aber nicht, dass Dominic Reyes plötzlich schlecht ist, dass seine Karriere am absteigenden Ast ist. Nee. Ganz anybody can beat anybody. Styles make fights. Und heute hat der Steve von Jan Boch oder gestern hat der Steve von Jan Błachowicz einfach dafür gesorgt, dass Dominic Reyes eine Niederlage angehaftet bekommt. Und zwar deutlicher, als die Niederlage gegen John Jones war.
Ja, wenn man sich mal die Bilanzen der beiden durchliest, dann stellt man fest, Błachowicz tatsächlich der viel erfahrenere Kämpfer. Also 26 Siege, 8 Niederlagen standen dazu Buche. Jetzt sind es ja 27 und 8 Niederlagen. Auf der anderen Seite Dominic Reyes mit einer 12-1 Bilanz. Die 1 war eben John Jones, jetzt sind es 12-2. Er ist nicht so erfahren wie der Pole. Volkan Özdemir, das ist ein Fun Fact, ist der einzige aktuelle Top-15-Kämpfer in der UFC, den Reyes besiegen konnte. Denkst du, er hätte noch ein, zwei Kämpfe gebraucht vor einem erneuten großen Titelkampf?
Das ist ein guter Punkt. Darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht. Deswegen tue ich mich jetzt schwer, diese Frage aus dem Stegreif zu beantworten. Aber geschadet hätte es wahrscheinlich, wenn ich mir die Leistung am gestrigen Abend anschaue, nicht. Aber nochmal, ich glaube, dass Jan Błachowicz den Kampf gewonnen hat. Ich glaube nicht daran, dass Dominic Reyes ihn aktiv verloren hat.
Okay.
Also ich glaube schon, dass Jan Błachowicz dafür gesorgt hat, dass er so beschissen gelaufen ist,
deutsch gesagt. Das ist ein guter Ansatzpunkt. Gefällt mir diese Denkweise, denn Reyes ist für mich auch ein außergewöhnlicher Athlet, der eine große Zukunft vor sich hat, auch jetzt unabhängig davon, wie dieser Kampf gelaufen ist, denn der wäre ja beinahe mal in die NFL gedraftet worden. Also der hat diese Explosivkraft, diese Athletik, starke Hüften, eine super Takedown-Defense. Und man hat ja gesehen, 12 Siege in Folge, dann ein klasse Kampf gegen John Jones. Er gehört zu den Besten der Welt. Aber ich glaube, er muss jetzt auch mal sehen, dass er sich dann ein bisschen neu erfindet. Auch er muss sich weiterentwickeln. Immer nur zu striken und denselben Gameplan zu verfolgen, wird ihm auch langfristig keine Erfolge bescheren. Ich glaube, er muss neue Tools auch im Striken natürlich dazu gewinnen. Und dann kann es vielleicht klappen im zweiten Anlauf. Ganz andere Geschichte, Olli. Es gab so einen kleinen Twitter-Krieg zwischen John Jones und Jan Blachowicz nach dem Kampf. Du hast es vorher schon ein bisschen angeteased. Jan Blachowicz hat gesagt, okay, ich bin der Champion, aber der alte Champion, den möchte ich schon auch nochmal kämpfen. John Jones, wo bist du? Komm raus. Ich habe gehört, du gehst ins Schwergewicht. Hey, ich bin jetzt der neue Champion hier. Kämpf gegen mich. Was denkst du, Olli? Was passiert? Kommt John Bones Jones zurück vom Schwergewicht ins Halbschwergewicht? Hat ihn dann nochmal so ein bisschen die Leidenschaft gepackt? Hat er sich an der Ehre gepackt gefühlt? Ich hatte fast ein bisschen den Eindruck, wenn ich seine Tweets richtig interpretiere.
Ja, des Eindrucks konnte ich mich auch nicht erwehren. Ich hoffe aber, und obwohl da zwei Seelen in meiner Brust, zwei Herzen in meiner Brust schlagen, ich hoffe, dass er nicht zurückkommt. Weil für mich hat John Jones bei allen Qualitäten, die ein Dominic Reyes hat, ein Jan Błachowicz hat, für mich ist da nochmal ein Unterschied zwischen John Jones und dem Rest des Feldes. Ich persönlich habe ehrlich gesagt die Zeit satt, dass die Spitze nur von John Jones und Daniel Cormier dominiert wird. Es wird Zeit, dass da mal jemand Neues rankommt. Ich befürchte nämlich, dass wenn John Jones nochmal runtergeht ins Halbschwergewicht und wieder um den Titel kämpft, dass er dann auch gewinnen wird.
Und das natürlich würde die ganze Geschichte nicht unbedingt weiterbringen, ne?
Ja, vor allem ist es halt ein No-Win. Gewinnt Błachowicz, ist John Jones fürs Schwergewicht auch halbwegs uninteressant erstmal. Weil da ist ja dann doch das Ziel gewesen, den gegen Brock Lesnar kämpfen zu lassen, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Oder halt um einen Titel kämpfen zu lassen. Nur wenn er jetzt gegen Błachowicz verliert, steht er halt ohne Titel da, in der neuen Gewichtsklasse und hat seinen letzten Fight verloren. Da ist, für mich ist da viel des Reizes weg. Also, und wenn John Jones gewinnt, bist du wieder in der alten Situation, dass er vermutlich im halben Jahr wieder sagt, ich gehe ins Schwergewicht, hier habt ihr einen Titel. Also ich weiß nicht, ob das gut wäre für die UFC. Ich glaube, die UFC wäre gut beraten, da jetzt ein bisschen Konstanz wieder reinzubringen. Dass John Jones im Schwergewicht ist, da kann er machen, was er will. Und im Halbschwergewicht tummeln sich jetzt die Spitzensportler, die gerade nicht gut genug sind für John Jones, aber untereinander den Titel vielleicht auch hin und her geben können.
Ja, werden die Karten dann sozusagen neu gemischt, ne?
Ja, es wäre wirklich in der Zeit, 7 Jahre sind eine lange Zeit. 7 Jahre John Jones und oder Daniel Cormier ist einfach lang.
Ja, ich glaube, die UFC-Statistik war im Pay-Per-View sogar eingeblendet. Ich glaube, 3479 Tage oder so hieß der Champion entweder John Jones oder Daniel Cormier. Das ist eine verdammt lange Zeit. Also der Tapetenwechsel, der bekommt diese Division ganz gut. Und Jan Blachowicz ist mit Sicherheit auch ein Mann, der es verdient hat. Ich meine, er ist jetzt 6 Jahre in der UFC, hat jetzt eine tolle Serie hingelegt. Corey Anderson K.O. geschlagen, Jacare Souza besiegt, Luke Rockhold davor K.O. geschlagen. Jetzt schlägt er hier den Top-Herausforderer, Nummer 1 der Welt K.O. Da kann man auch nicht mehr sagen, das ist Glück oder da sind viele gute Umstände zusammengekommen. Nee, Jan Blachowicz ist schon Weltmeister und das verdient und er ist Weltklasse. War ja auch zuvor bei KSW Champion im Halbschwergewicht. Ich finde, die Karriere hat einen roten Faden und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich gönne es ihm auch enorm. Das ist ein unfassbar sympathischer Zeitgenosse.
Bin ich komplett bei dir. John Jones ist ein Spitzensportler, wahrscheinlich das beste Halbschwergewicht ist in der UFC-Geschichte, aber er hat halt seine persönlichen Probleme und die überschatten teilweise aus meiner Sicht, zumindest in den letzten 4, 5 Jahren, seine Leistungen im Oktagon. Und man muss auch mal ganz offen gestehen, die waren teilweise nicht mehr so toll. Ja. Er war 3-mal kurz davor, seinen Titel zu verlieren. Er hat zwar die Punktentscheidung gewonnen, aber zumindest im Fall von dem Kampf gegen Dominic Reyes war ich mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war.
Ja, aber bei Thiago Santos habe ich schon ein bisschen so die Stirn in Falten gelegt, möchte ich mal sagen. Kann man so oder so sehen. Man hat auf jeden Fall mal gemerkt, und ich glaube, das wolltest du auch so konnotativ mitschwingen lassen hier, dass John Jones einfach nicht mehr hundertprozentig motiviert ist in dieser Division. Er ist einfach nicht mehr so scharf, so der Bluthund, der war so vor 5, 6, 7 Jahren. Und ich glaube, es bekommt ihm ganz gut, wenn er jetzt in eine neue Division geht und da einfach mal von null anfangen muss. Da ist er einfach noch nicht gerankt und da muss er jetzt mal was zeigen, da muss er was beweisen. Das ist eine Situation, die hatte er 10 Jahre lang nicht. Und ich bin verdammt gespannt drauf.
Ja, ich auch. Vor allem, wenn die Gerüchte stimmen, dass sein erster Gegner im Schwergewicht Junior Dos Santos sein wird. Da bin ich dann sehr gespannt, weil Junior, ich meine, wir wissen beide, dass er seine besten Tage wahrscheinlich hinter sich hat. Und dann, der war ein ganz guter Prüfstein für John Jones, ne? Aus meiner Sicht zumindest.
Ja, ist ein super Boxer, klasse Jiu-Jitsu. Ich weiß nicht, ob John Jones mit ihm auf dem Boden will, aber ja, Dos Santos, Kinn hin oder her. Er hat auf jeden Fall noch die Schlagkraft und Strength goes last. Das ist ja so eine alte Weisheit, die sich ja jedes Wochenende schön mit der Regelmäßigkeit beweist. Mal sehen. Also zu oft würde ich mich nicht treffen lassen von dem. Ist auf jeden Fall mal ein guter Einstand für John Jones oder wäre ein guter Einstand, ist ja noch nichts in trockenen Tüchern. Wir bleiben auf alle Fälle gespannt. Und ja, das war der zweite Hauptkampf, der Co-Main-Event im Halbschwergewicht. Neuer Champion, also Jan Blachowicz, der Dominic Reyes per TKO besiegt. Der Pole kann sich also nun Champion nennen. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann kommen wir zurück mit dem Fight of the Night. Brandon Royval gegen Kai Kara-France. Olli ist schon heiß wie Frittenfett. Ich höre ihn schon mit den Hufen scharren. Mir geht's ja genauso. Und ihr solltet dranbleiben hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Zeit für den Fight of the Night hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Brandon Royval gegen Kai Kara-France, lieber Olli. Halleluja. Also, das war mal ein Duell auf der Überholspur. Sieg für Brandon Royval in Runde 2 per Submission im Guillotine Choke. Und also, was der da alles an Submissions und Schlägen und Kicks, was der da alles an den Mann gebracht hat, das ist ein nonstop High-Pace-Action-Fighter, der sich schön langsam den Weg in mein Herz erobert.
Du hast vorhin den Begriff des Spielers oder des Kämpfers aus seinem Videospiel gefunden gehabt, benutzt gehabt. Für mich war das der Inbegriff eines typischen Tekken-Tournament-Matches. Das war unfassbar. Ich hatte ja so latent schlechte Laune. Ja. Die ersten beiden Kämpfe waren eher so, Und mein Daumen hat schon einen leichten Abschaltimpuls gehabt. Und dann kam dieser Fight. Ich war innerhalb von 30 Sekunden gehypt. Das war das Beste, was ich im Octagon im letzten Jahr gesehen habe, was jetzt Spannung angeht und was eben hin und her angeht. Die haben sich gegenseitig gedroppt, haben sich gegenseitig Sachen reingezimmert und ich habe gedacht, das kann nicht sein, Punkt 1, dass das trifft und Punkt 2, dass er danach noch steht. Toller Fight, unfassbar gut und der Fight des Abends aus meiner Sicht 100%ig verdient.
Ja, die 50.000 Flocken haben sie sowas von verdient, also das unterschreibe ich dir. Brandon Raw Dog Royval, also der will ja von Sekunde 1 an Kämpfe entscheiden. Kam mit einem großen Knall in die UFC, hat sich dann mit dem Debütsieg gegen Tim Elliott direkt in die Top 10 katapultiert. Aber er war nicht zufrieden mit der Leistung. Er hat gesagt, ich kann noch mehr. Ich kann hier nicht mal ansatzweise zeigen, was ich drauf habe. Das ärgert mich und das hat mir so imponiert. Das ist eine tolle Einstellung gewesen, denn es war ein super Kampf gegen Tim Elliott. Der hat ja alles rausgehauen, was er hatte. Und ich habe mir auch in Vorbereitung auf UFC 253 nochmal seinen LFA-Titelkampf im Fliegengewicht angesehen gegen Nate Williams. Und der Kampf hat, glaube ich, keine 30 Sekunden gedauert. Also ich glaube, innerhalb von 20 Sekunden hat Brandon Royval da 3 verschiedene Submissions hochgeschmissen und geschlagen und getreten, was das Zeug hält. Also der Typ ist alles, nur nicht langweilig, Olli.
Absolut. Also für mich ist er der Inbegriff der Ten-Hit-Combo, wenn es Ten-Hit-Combos bei Aufgabegriffen gäbe. Was der an Aufgabe ist, der schafft es aus den unmöglichsten Situationen, Tap-Outs zu holen. Ich verstehe nicht, wie der das macht. Also wirklich auch Sachen, wo du sagst, der hat keine Chance, der hat genug Druck aufzubauen. Und 3 Sekunden später, tap, 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 und der Ringrichter ist da. Ich finde, dass Brandon Royval einer der interessantesten neuen Kämpfer in der UFC ist.
Und auf jeden Fall. Und auch wenn der niemals Champion werden sollte, machen wir jetzt nicht an die Wand, aber einfach mal so fiktiv, ne? Auch wenn der nie es schafft, einen Titel zu gewinnen, das wird immer ein Kämpfer sein, wenn der so kämpft, der den Platz im Roster hat. Also er sagt es ja selbst, ich kämpfe so, als hätte ich ADS. Wenn eines Submission nicht klappt, dann gehe ich direkt zur nächsten. Ich warte nicht lange, ich will den Leuten was bieten. Ich will mir das Moos mit nach Hause nehmen. Ey, und das hat er geschafft. Der Junge spielt nicht auf Zeit. Der hat keine Angst vor Takedowns. Der greift konstant an, egal ob am Boden oder im Stand zu Werke geht. Und hat mir unfassbar imponiert, hat mir Spaß gemacht, war für mich tatsächlich auch der Kampf des Abends. Auf der anderen Seite stand ein junger Mann mit 27 Jahren, Kai Don't Blink Cara Franz, der war an Nummer 7 gerankt, auch sehr interessant. Royval war, glaube ich, die Nummer 9, also der klopft jetzt an die Top 5. Und Kai Cara Franz ist ja ein hochgelobtes Talent, kommt ja auch von Eugene Behrman von City Kickboxing, trainiert da mit Dan Hooker und Alexander Volkanovski und natürlich mit dem Stylebender. Und hatte eigentlich eine tolle Vita bisher in der UFC, hat alles durch Punkte gewonnen und ja, jetzt kommt da so ein Stolperstein. Ich glaube, das hatte er sich anders vorgestellt.
Davon gehe ich auch raus. Also keiner geht in den Kampf und sagt, ach, heute würde ich gerne tappen, ne? Aber der hat nach wie vor eine große Zukunft vor sich. Er ist in Neuseeland, ist da schon richtig bekannt geworden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der Mark Hunt hat gesagt, dass der inzwischen in Talkshows auftritt und auf Magazin-Covers drauf ist. Also der scheint schon seinen Weg zu gehen. Und so ein kleiner Stolperstein kann dich ja nur noch mehr anspornen. Guck dir an, was mit GSP war, als er gegen Matt Hughes verloren hat, in dieser Armbar, eine Sekunde vor Rundenende. Guck dir an, was dann, wie gut er danach war. Dann hat er gegen Matt Serra verloren und hat sich nochmal komplett neu erfunden danach. Also ich glaube schon, dass wirklich gute Kämpfer, und das ist für mich so der Gradmesser, wirklich gute Kämpfer schaffen es, aus einer Niederlage einen Sieg zu machen.
Ja, eine Niederlage hat Kai Cara Franz bisher eingesteckt. Das war die gegen Brandon Moreno, glaube ich. Es war eine Punktniederlage. Aber sei es drum, man hat bisher gesehen, das ist ein sehr guter Striker. Der hat eine starke Beinarbeit, der bewegt sich schlau, hat schnelle Hände, technisch sauber. Ist ja auch so ein Weltenbummler, ne? Ist ja durch die Welt gereist, hat in verschiedenen Ländern verschiedene Fähigkeiten erlernt. Zum Beispiel war er, glaube ich, 4 Jahre lang bei Tiger Muay Thai in Thailand. Also diese Fähigkeiten werden mit Sicherheit dafür sorgen, dass er langfristig dabei sein wird. Ich glaube halt eines, und zwar, dass er mit dieser furiosen Pace nicht gerechnet hat. Der hätte niemals geglaubt, dass der Typ da so nach vorne geht und im Chaos, in einer Situation, in der Kai Cara Franz eigentlich Schaden anrichtet, irgendwie noch schafft, einen Schlag loszuwerden und Kai Cara Franz plötzlich auf die Matte schickt. Ne? Und am Boden hat man einfach auch gesehen, Brandon Rawdog Royval ist ein Schwarzgurt und mit Schwarzgurten sollte man sich nicht unbedingt anlegen, wenn man auf einer Matte liegt und da so ein Zaun rundherum ist. Ne?
Ja klar, du, dieser Spinning Elbow, der war ja auch wirklich aus dem Bilderbuch. Ja? Das ist so eine der Aktionen, die gar nicht funktionieren dürfte. Und es hat aber funktioniert. Mein Gott, manchmal wird man erwischt, gerade im Striking ist es ja so, dass jeder Schlag der letzte sein kann. Und ich fand es toll, dass Brandon Royval gesagt hat, ich bin vielleicht der Underdog, aber das muss mich jetzt nicht interessieren. Ich fand den ganzen Kampf von Anfang bis Ende wirklich sehenswert. Und wenn man sich einen Fight anschaut an dem Abend, finde ich, sollte es der sein. Dominic Reyes gegen Jan Błachowicz, natürlich genauso. Aber Kai Cara Franz gegen Brandon Royval war aus meiner Sicht ganz klar verdient der Kampf des Abends. Für mich, ich habe mich so latent an die alten K1-Tage erinnert gefühlt, wenn die sich so gegenseitig eine reingezimmert haben. Nur, dass man da noch Submissions dabei hatte. Und für mich waren sogar die Submissions das der absolute Höhepunkt. Diese Guillotine zum Schluss, die war einfach toll.
Ja, also er ist der Underdog, das stimmt, aber er ist einfach auch der Raw Dog. Ich glaube, dieser Spitzname passt wie die Faust aufs Auge. Das war so roh, das war wie so ein Bluthund, wie er sich die Guillotine holt. Der hat gewusst, nee, den lass ich jetzt nicht mehr raus. Sucht er die Entscheidung und ja, ist ein Kämpfer, den man auf dem Radar behalten muss. War ein sehr, sehr spannender Kampf und den habe ich auch gebraucht an der Stelle, denn die ersten beiden Kämpfe, also der zweite Kampf des Abends war ja im Bantamgewicht der Frauen, Caitlin Vieira gegen Sejara Eubanks. Caitlin Vieira gewinnt durch einstimmigen Punktentscheid. Ich glaube, es war 3x29-28, wenn ich mich recht entsinne. Das war ein Kampf, der war okay. Der war technisch sauber, da hat man viel gesehen, verschiedene Dimensionen des MMA, aber so High Pace, High Action, High Volume war das jetzt nicht unbedingt, Olli.
Nee, also hätte man durchaus nochmal die Geschwindigkeit von Stufe 2 auf Stufe 10 drehen können, um das Ding richtig interessant zu machen. Ich glaube, dass beide in diesem Fight hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben sind.
Glaube ich auch.
Also ich habe keinen Zweifel gehabt, dass Vieira den Kampf gewinnt. Und ich finde auch diese 30-27 oder 29-28, was es war, absolut vertretbar. Also die 29-28 ist aus meiner Sicht, sieht es enger aus, als es war.
Ja, ich fand auch, dass Caitlin Vieira da sehr große Kontrolle ausgeübt hat. Sie hat mit André Pedeneiras ein Urgestein der brasilianischen Kampfsportszene hinter sich und man merkt einfach auch, dass sie jedes Mal ein bisschen besser ist. Der Jab war besser, die Beinarbeit war besser. Gut, dass die ihr Judo und ihr Jiu-Jitsu mitbringt und dass du dir bei Würfen und am Boden nichts vormachst, das wissen wir. Aber sie schleift, sie feilt an den Fähigkeiten, war jetzt auf Nummer 7. Ich glaube, dieser Sieg könnte sie noch mal ein Stückchen nach vorne bringen. Und auf der anderen Seite hast du Zijara Eubanks, die jetzt, glaube ich, in 14 Tagen zweimal gekämpft hat, aber die auch nicht unbedingt an Ansehen verloren hat. Das war ein ganz guter Auftritt, ein ganz beherzter Auftritt. Aber man hat eben auch gesehen, wieso eine Zijara Eubanks auf Platz 13 steht und eine Caitlin Vieira auf Platz 7. Ich glaube, so für die Top 10 ist Zijara Eubanks noch, ich sage noch nicht bereit.
Bin ich komplett bei dir, lieber Sebastian. Ich glaube, ich würde für den Kampf und auch für die Leistung von Zijara Eubanks einfach das Wort grundsolide in den Mund nehmen. Das war keine herausragende Leistung. Beide haben aber viel gezeigt. Beide haben sich angestrengt. Die Sache, die ich noch interessant fand, ist, dass wenige Stunden, bevor dieser Fight losging, nochmal die Wettquoten sich deutlich geändert hatten. Also Caitlin Vieira war ein größerer Favorit, bevor ihr Coach, also André Pedeneiras, mit wegen Covid ausgefallen ist.
Was ja irgendwie logisch ist.
Es ist logisch, stimmt. Ich habe jetzt aber nicht gemerkt, dass es da einen großen Unterschied gemacht hätte, denn auch die anderen Mitglieder der Coaching-Staff sind natürlich eingeschworen auf die Taktik und eingeschworen auf das, was sie vereinbart haben. Von daher, das spricht sehr stark für ihre Ecke.
Ja, und auch für ihre Fähigkeiten. Ich meine, die war ja 2009, glaube ich, brasilianische Meisterin im Ringen, hat dann lange Zeit gerungen und hat diesen Judo-Schwarzgurt-Hintergrund, wird auch im Stand jetzt immer besser. Und ich glaube auch von ihr, das ist auch so ein Typ, von der haben wir das Beste noch nicht gesehen. Die hat noch viel vor sich und sie hat ja schon so viel geleistet. Ich meine, sie hat Ashley Evans-Smith besiegt, hat Sarah McMahon besiegt, eine Olympia-Ringerin, hat Kat Zingano geschlagen, eine Frau, die lange Jahre ein Aushängeschild des Frauen-MMA war. Also Caitlin Vieira arbeitet sich da langsam und stetig nach oben, ist diszipliniert, ist auch sehr geerdet. Ich glaube, das kann man auch der Ecke auf die Fahne schreiben. André Pedeneiras ist mit Sicherheit da ein Typ, der sie gut einnorden wird. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, sie hat ein immer besser werdendes Distanzgefühl. Sie weiß genau, so nah muss ich stehen, wenn ich dich werfen will oder einen Zaun bekommen will. So muss ich stehen, wenn ich hier bequem mit meinen Reichweitenvorteilen arbeiten will. Also das hat Hand und Fuß, da ist eine Verbesserung zu sehen. Und naja, Zijara Eubanks, muss ich sagen, war jetzt auch nicht schlecht, was sie gezeigt hat, muss eben weiter arbeiten. Ich denke, das ist so ein Hummelchen, so eine Fleißbiene, die wird mit sicher zurück ins Gym gehen, zurück ans Reißbrett und wird versuchen, besser zu werden.
Bin ich bei dir. Ist für mich, wie gesagt, war eine grundsolide Leistung. Sie weiß jetzt, woran sie arbeiten muss. Sie weiß auch, warum es nicht geklappt hat mit dem Sieg. Ja, sie wird sich mit Sicherheit nochmal hinsetzen und sich das Band ansehen. Oder heutzutage das Digital-File ansehen. Das einzige Problem, das ich habe, ist, wenn du merkst, dass es bei dir an bestimmten Ecken noch hapert, ist es momentan sehr schwer daran zu arbeiten, weil du sehr eingeschränkt bist, was deine Trainingspartner angeht wegen Covid.
Guter Punkt.
Die Zeit ist gerade nicht so gut. Also ich weiß zum Beispiel, dass Marcus Davis eigentlich mit Zijara Eubanks hätte trainieren sollen. Das fiel aber aus, wie gesagt, weil Markus hat gesagt, ich werde jetzt dann Teufel tun und umherreisen.
Ja, und was ja eigentlich auch vernünftig ist.
Natürlich, und es betrifft viele Kämpfer momentan. Also auch Brock Lesnar steht jetzt nicht unbedingt auf dem Gas, was irgendwas angeht, solange er zu Hause sitzen kann in Kanada, bis diese ganze Misere vorbei ist, wenn sie irgendwann vorbeigeht.
Ja, wir hoffen es mal, wir drücken die Daumen. Ne? Das heißt ja, im Juni soll es einen Impfstoff geben, also ich drücke Daumen und Zehen am besten, dass das so sein wird. Aber du hast natürlich schon recht. Marcus Davis übrigens, du hast ja so viele Kontakte, Olli, den sollten wir mal hier in den Podcast holen. Was meinst du?
Das finde ich auch. Also unbedingt, sein Kampf ist jetzt verschoben worden. Der hätte ja eigentlich beim Bare-Knuckle-Boxing antreten sollen, Bare-Knuckle-Fighting. Und es wird aber erst 2021 dieser Fight steigen. Was ich toll finde, ist, um dem jetzt vorzugreifen, wenn er da mal in der Sendung ist, dass sein Auge wieder komplett verheilt ist. Der hat ja so Probleme, dass er kaum mehr gesehen hat. Das war der Grund, warum er nach dem Nate Diaz-Fight gesagt hat, gut, das war's jetzt, ich gehe in Ruhestand. Aber er hatte einige Operationen und viel Therapie und inzwischen sagt er, ist wieder so gut wie neu. Glaube ich ihm zwar nicht, weil er auch schon viel kassiert hat, aber wenn die Augenwegs wieder okay sind, dann ist das schon mal ein großer Schritt nach vorn.
Ja, auf jeden Fall. Marcus Davis ist immer ein Kämpfer, den ich sehr gerne gesehen habe. Ein Physical Specimen, wie man so schön sagt. Also physisch sehr, sehr stark und sehr professionell damals schon. Ja, das ist ein guter Punkt. Welche Gäste würdet ihr gerne mal hören hier im Podcast? Hashtag HackmanMMA, sagt's mir. Ich bin @SebastianHackel bei Twitter, bei Instagram und auch sonst so. Wie findet ihr den Podcast? Kritik, Anregungen, Wünsche, positiv wie negativ. Ich nehme alles auf und ich freue mich über jeglichen Input, um den Podcast besser zu machen. Olli, wo kann man eigentlich dich finden in den sozialen Medien?
Ich bin eigentlich meistens auf Facebook unterwegs und auf Twitter. Mein Facebook-Account ist aber wirklich nur für Freunde und Bekannte. Bei Twitter dann unter @OliverCopp, C-O-P-P. Und ansonsten habe ich gestern einen eigenen Discord-Server aufgemacht. Das heißt, auch da kann man mich finden. Aber das ist wahrscheinlich jetzt für Leute aus dem MMA-Bereich weniger interessant, weil der stark Wrestling-zentriert ist.
Olli ist ein Tausendsasser. Also folgt ihm, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wir machen gleich nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir über den Eröffnungskampf und über die neuesten Conor McGregor-Gerüchte. Also bleibt dran, hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Schlussspurt hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Oliver Kopp heute wieder am Start. Wir sprechen über UFC 253. Einen Kampf sind wir noch schuldig geblieben. Den Eröffnungskampf, den Vorhang haben nämlich aufgemacht. Zubaira Warrior Tugov und Mean Hakeem Dawodu. Ich hätte mir ein bisschen mehr Warrior und ein bisschen mehr Mean gewünscht, Olli.
Ja, das war nicht schön. Also zum einen, es war klar, dass Tukukov nach seinem verpassten Weightcut jetzt nicht ganz so gut dabei sein wird. Ich hätte aber nicht gedacht, dass er so einen extrem schlechten Tag hat wie an dem Tag. Und leider hat Hakeem Dawodu, egal so gut er ausgesehen hat, optisch, das war einfach nichts. Ja, die beiden haben sich nicht genug gegenseitig den Schneid abgekauft, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Auch sehr kurios das Ergebnis. Split Decision, also 28-29 war es einmal. Einmal war es 29-28 und einmal war es 30-27 zugunsten von Mean Hakeem Dawodu, der das Ganze auch per Split Decision gewinnt. Also das war etwas kurios. Ich glaube, keiner der beiden konnte sich so wirklich sicher sein, das Ding mit nach Hause genommen zu haben, oder?
Ja, das stimmt. Das Problem ist, wenn so wenig passiert in einem Kampf, dann kann jeder einzelne Schlag die Entscheidung in der Runde bedeuten und damit auch einen Kampf bedeuten. Und was man immer ganz gern vergisst, ist, die drei Punktrichter sitzen ja so im 120-Grad-Winkel zueinander. Mhm. Und ja, die haben einen Monitor vor sich und die gucken auch auf den Monitor oft, aber wenn sie eben gerade mal nicht auf den Monitor gucken, nimmst du vielleicht aus deiner Perspektive einen Schlag wahr als Treffer, der gar keiner war oder umgekehrt. Mhm. Und da kann es schon mal sein, dass jemand dann sagt, hey, ich gebe jetzt die Runde an A, obwohl die anderen beiden die Runde an B geben. Und als Zuschauer sagst du dir, Moment mal, von dem, was ich im Fernsehen gesehen habe, kann ich das nicht nachvollziehen. Ja, aber du hast doch in dem Moment einen anderen Blickwinkel gehabt.
Das ist wohl wahr. Und beide haben einfach zu wenig gemacht in meinen Augen, um sich sicher sein zu können, dass sie da eben den entscheidenden Vorteil gehabt hätten. wenngleich ich auch sagen muss, ich unterstütze das Ergebnis. Also für mich war auch Mean Hakim da, wo du der aktivere Kämpfer, man hat es in der Endsequenz vor allem gesehen, er wollte tatsächlich was initiieren. Er hat gesagt, so, jetzt komm, jetzt bleib mal stehen, hör auf wegzulaufen, wir tragen es jetzt aus. Gut, kann man so sehen, muss man nicht. Aber er wollte wenigstens, er ist ja ein aggressiver Muay Thai-Kämpfer vom Naturell her, ist ein grundsolider Striker, der tolle Basics mitbringt, der auch Power hat. Ne? Also im Stand gehört er durchaus zu den gefährlichsten Kämpfern in dieser Division. Der Kampf fand ja im Federgewicht statt. Bei Subaira Tuhugov war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe eigentlich eine sehr hohe Meinung vom Tschetschenen. Es ist ja einer, der kommt aus dem Combat-Sambo, hat gerungen seit der Grundschule, ist auch ein ausgezeichneter Striker, hat ja so viele Drehattacken, diese Spinning Backfists, die Spinning Backkicks, steht sehr seitlich, also hat eine interessante Auslage für Powerkicks und so weiter. Aber er hat etwas gezeigt, so am Anfang in der ersten Runde und auch in der ersten Hälfte der zweiten Runde. Aber ich finde, in der dritten Runde hat er gar nichts mehr gemacht. Und ich hatte das Gefühl, der hat noch Power, der hat noch Dampf, der kann noch machen. Vielleicht kann er sich einen Takedown holen, vielleicht kann er mal einen Kick zeigen. Aber er hat überhaupt nichts riskiert. Und ich glaube, er konnte einfach nicht der Meinung sein, wenn er den Kampf mal neutral beurteilt, so anfangs der dritten Runde, dass es reichen würde, hier wegzulaufen und sich nicht mehr zu stellen. Oder sehe ich es komplett falsch? Also ich lasse mich gerne belehren, Olli.
Du siehst es komplett richtig. Ich glaube, dass er in der zweiten Runde einen Energy-Dump gehabt hat. Der hätte zwar noch Energie gehabt, da war sich dessen nicht mehr bewusst und danach lief einfach nichts mehr. Hm. Ja, jeder Kämpfer wird dir erzählen, dass wenn du in so einer Situation bist, dass du plötzlich einen richtigen Rush hast, dass du richtig Gas gibst oder versuchst, Gas zu geben. Und die zweite Runde hat er Tukukov immerhin gewonnen. Ja. Auf 2-Punkte-Zetteln. Dann hast du die Situation oftmals, dass danach dein Körper halt ein komplettes Loch fällt. Ich meine, das kennst du besser als ich, ja, als Aktiver.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das der Fall war, aber ich könnte es mir vorstellen, weil, wie du es gesagt hast, der dritten Runde hat er nichts mehr gemacht.
Ja, irgendwie, keine Ahnung, wirkte da als hätte er Ladehemmung. Ich kann es auch nicht genau beschreiben. Man müsste da manchmal auch mit den Kämpfern vielleicht selbst sprechen. Es kann sehr gut sein, dass du recht hast mit diesem Adrenalin oder Energy Dump, wie es auch oft genannt wird. Sollte eigentlich nicht passieren. Er ist ja seit mittlerweile 10 Jahren Profi und ist ja seit 18 ist Profi-MMA-Kämpfer. Und er trainiert mit Habib und dessen Camp war lang bei Tiger Muay Thai, hat so viele Fähigkeiten, hat die Fähigkeiten aber einfach nicht ins Oktagon gebracht, hat die PS nicht auf die Straße gebracht in Runde 3 und ja, es ist ihm zum Nachteil gereicht, hat diesen Kampf unnötigerweise in meinen Augen abgegeben gegen Hakim Davoodoo, der somit, ich glaube, 7 seiner letzten 8 gewonnen hat und schön langsam Fahrt aufnimmt. Also im Federgewicht geht auch eher so Schritt für Schritt nach vorne. Ist ja eine sehr, sehr dicht besetzte Division, Olli.
Ja, ich rechne damit, dass er in die Top 15 einsteigt mit diesem Sieg, auch wenn der jetzt nicht wirklich spektakulär war. Die andere Seite, also da wo du, ich weiß, dass er im Vorfeld ziemlich stinkig war, eben weil Tokukov eben das Gewicht nicht geschafft hat und sich auch gar keine Mühe gegeben hat, das Gewicht zu schaffen.
Ja, 150 Pfund sind halt schon auch eine Ansage für das Federgewicht, ne? Also 2 Kilo zu schwer, das ist schon viel, also auch wenn es sich nicht viel anhört.
Jetzt muss man zur Ehrenrettung aber sagen, dass es in dem Fall von Tokukov Probleme gegeben hat mit der Einreise. Das heißt, der ist erst 2 Tage später angereist, weil sie irgendwie den Covid-Test, der verpflichtend ist, bevor du nach Abu Dhabi fliegst, der hat zu lange gedauert in Tschetschenien. Und dann hatten sie halt die Situation, dass er auch 2 Tage weniger Vorbereitung hatte und sich nochmal 2 Tage weniger akklimatisieren konnte. Also ich verstehe schon, dass ein schlechter Weight-Cut gepaart mit alles lief nicht so ganz toll, durchaus mal dazu führen kann, dass du einen richtig schlechten Tag hast. Aber der muss sich jetzt schon angucken. Also so eine Leistung darf er sich nicht nochmal leisten, sonst riskiert er, dass er nicht mehr lange in der UFC sein wird.
Ja, das Federgewicht ist ein Haifischbecken, also Start to Finish, unglaublich, das ist wirklich ein Murderous Row. Und bin durchaus bei dir, also da muss er beherzter auftreten beim nächsten Mal. Ich glaube, dass er das auch tun wird, dass er seine Lehren gezogen hat aus dieser Covid-Zeit, dass die Weightcuts manchmal ein bisschen bescheiden laufen können. Wir werden sehen. Also ich habe eigentlich, wie gesagt, eine unverändert hohe Meinung von Subaira Tuhugov. Ich glaube, er hat ein sehr breites Skillset. Ich sage es nochmal, kommt aus dem Sambo, kommt aus dem Ringen, ist ein guter Striker, ist auch körperlich sehr stark, ist auch noch jung, ne, ist zwar 10 Jahre dabei, aber ist erst 28. Also der kommt erst noch in so diese Blütezeit, wie man so schön sagt. Schreibt mir den noch nicht ab, Freunde der Sonne. Ein Mann, den man anscheinend abschreiben muss, was das MMA betrifft, lieber Olli, ist Conor McGregor. Ich weiß nicht, ob du es ein bisschen mitverfolgt hast in den vergangenen Tagen. Da gab es ja durchaus Interessantes auf Twitter zu lesen. Da wurden auch interner preisgegeben. DMs zwischen Conor McGregor und Dana White wurden seitens Conor McGregor an die Öffentlichkeit getragen, was ich überhaupt nicht gutheißen kann, was ich so als Vertrauensbruch auch für mich gefühlt jetzt ein bisschen erachte zwischen ihm und Dana White. Und ja, das Ende vom Lied ist, Conor McGregor hat angeteased, dass er wohl gegen Manny Pacquiao boxen will. Was hältst du davon?
Naja gut, beide werden ja vom gleichen Management-Team gemanagt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist jetzt gar nicht mal so gering. Pacquiao braucht Geld. Ja, der hat auch schon jetzt längere Zeit keinen großen Payday mehr gehabt. Conor McGregor, ich weiß nicht, ob er die Kohle braucht, weil sein Whisky läuft wirklich immer noch sehr, sehr gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass er ganz gern seinen Namen mal wieder positiv in der Öffentlichkeit sehen möchte. Und nicht nur mal mit irgendwelchen Festnahmen und möglichen Anklagen, die da kommen und Anschuldigungen, die da kommen von irgendwelchen Damen. Daher, ich bin übrigens auch komplett bei dir, dass es nicht okay war, diese DMs von Dana White zu veröffentlichen. Ja. Dana hat komplett recht, wenn er sagt, dass das für ihn Vertrauensbruch ist. Du hast komplett recht, wenn du das sagst. Conor hat sich ja dann verteidigt und gesagt, hey Dana, du hast als Erster das Vertrauen gebrochen, als du gesagt hast, ich wolle nicht kämpfen, obwohl ich dir klipp und klar gesagt habe, dass ich im Mai gern antreten möchte. Und du hast dann gesagt, nein, das machen wir nicht.
Ja, es ist irgendwie ein dummes Ding. Stell dir mal vor, wir beide schreiben irgendwie was auf WhatsApp und ich erzähle das hier im Podcast oder poste es auf Twitter. Ich meine, allein vom Prinzip her stößt mir das sauer auf. Das finde ich nicht gut.
Du bist Journalist. Journalisten wissen sowas.
Ja. Und Conor McGregor, ich weiß nicht, auch so ein Kampf gegen Manny Pacquiao. Ich meine, Manny Pacquiao ist jetzt wie alt, ist jetzt wie lange weg, ist, glaube ich, Senator, also bekleidet ein politisches Amt. Kann das überhaupt interessant werden? Was ist dein Gefühl?
Manny Pacquiao könnte 60 sein und der würde im Boxen immer noch Conor McGregor schlagen. Tut mir leid, Conor ist kein guter Boxer. Ja, also vielleicht sehe ich das auch komplett falsch, lass mich auch da gerne eines Besseren belehren, aber für mich ist jeder Fight von einem Weltmeister im Boxen oder ehemaligen Weltmeister im Boxen gegen Conor McGregor eine einseitige Geschichte. Das muss jetzt kein Mayweather sein, das kann durchaus auch jemand sein, eben wie Manny Pacquiao. Oder sogar, wenn der richtig Freak-Fight machen will, kannst du ihn gegen Roy Jones Jr. stellen.
Ja, der kämpft ja jetzt gegen Mike Tyson. Ne? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich sag's mal so, ohne es jetzt zu faktisch werden zu lassen, mein Gefühl ist einfach, ich würde Conor McGregor Anfang 30 in der Blüte seiner Schaffenszeit einfach sehr gerne im Oktagon sehen. Ich meine, wir marschieren jetzt mit großen Schritten auf diesen Titelkampf zu. Bei UFC 254 wird es ja heißen, Interims-Champion gegen amtierenden Champion im Leichtgewicht. Will heißen, The Highlight Justin Gaethje gegen The Eagle Khabib Nurmagomedov. Und ich habe das Gefühl, dass Conor von der Leistungsfähigkeit, von den Skills, von den Fähigkeiten her, da auch nochmal ein Wörtchen mitreden könnte. Und ich würde ihn da einfach lieber sehen. Du sagst es ja, er war jetzt 30 Jahre kein Profiboxer. Natürlich ist er ein passabler Striker und natürlich würde er wahrscheinlich gegen den durchschnittlichen Boxer sehr gut aussehen, aber Brot und Butter, was ihn berühmt gemacht hat, ist einfach MMA und ich würde ihn einfach zu gerne im Oktagon sehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das tatsächlich passieren wird.
Naja, wenn diese Schwanzlängenvergleiche zwischen Dana und ihm weitergehen, dann kann es sogar sein, dass das Tischtuch mal endgültig zerschnitten sein wird. Momentan ist es aber tatsächlich so, dass jeder versucht, seine Dominanz zu demonstrieren. Und bisher hat Conor halt die besseren Karten in der Hand gehabt. Plus du musst auch Dana sehen. Ja, Dana ist jetzt richtig angepisst wegen dieser Geschichte mit den DMs.
Ja, man kann auch von Dana halten, was man will, aber ich verstehe es. Unter Männern oder auch unter Frauen, ist mir egal, was man sich halt privat schickt, das kann auch mal ein Streit sein, das kann eine Diskussion sein, dass man sich auch mal uneinig ist. Was geht denn das die Öffentlichkeit an?
Nichts.
Und da wird über Dritte, zum Beispiel über Diego Sanchez geschrieben, der auch eine sehr, sehr problematische Vorstellung geliefert hat am vergangenen Abend. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Ich glaube, Diego Sanchez, es reicht jetzt schon langsam. Ich finde, er sollte einen Abschluss finden. Was denkst du?
Ich war immer ein großer Diego Sanchez-Fan. Irgendwann ist mal der Tag. Ich war sogar dabei, als er gekrönt wurde beim Ultimate Fighter Finale. Also ich habe den wirklich von seiner Anfangszeit dann immer wieder gesehen bei der UFC. Und er war toll. Aber seine Zeit ist gekommen und anders als ein Jim Miller zum Beispiel oder ein Clay Guida schafft er es aus meiner Sicht nicht mehr, dass er nochmal so einen kleinen Peak erreichen kann. Ja, und ja gut, ich darf auch Clay nicht wirklich nennen. Und Jim Miller hat ja auch seinen letzten Kampf verloren. Aber die beiden, die würde ich noch eher so sehen, dass sie mit zumindest mit dem unteren Bereich Top 15 mithalten können.
Ja, konkurrenzfähig sind die auf jeden Fall noch, ne?
Und Diego ist halt tatsächlich durch. Du hast auch an seiner Physis gesehen, der Bauch wird immer größer und er ist immer weniger definiert. Der kann entschlossen sein, wie er will, aber irgendwann spielen die Gene halt auch nicht mehr mit.
Ja, Vaterzeit ist unbesiegt, so heißt es so schön. Ich habe diese UFC 254 Dose der Pandora aufgemacht. Olli, was denkst du? Kann Justin Gaethje die 1 in 28-1 sein?
Kann, ja. Ich vermute es aber nicht. Ich glaube, dass ihn Khabib erden wird. Und am Boden sehe ich das Ding ähnlich laufen und ähnlich ausgehen wie den Fight gegen Conor McGregor. Aber wie gesagt, das ist Stars Make Fights, sondern jeder Kämpfer kann jeden anderen an einem bestimmten Tag besiegen.
Colby Covington gegen Jorge Masvidal steht so wie das Damoklesschwert über uns. Wie ist deine Meinung zu diesem Kampf?
Wäre ich froh, wenn Colby Covington verschwinden würde.
Nach also jetzt nicht von Khabib, meinst du?
Aber ja, mein Problem ist halt, dass er versucht, Chael Sonnen zu sein, aber halt weder Chaos Intellekt noch sein Charme. Und das, was er von sich gibt, ist in der jetzigen aufgeheizten Lage in Amerika, was so, sagen wir mal, Rassismusgeschichten angeht und Polizeibrutalität angeht und generell so dieses ganze Trump gegen die Demokraten angeht. Ich glaube, dass es gut ist, dass jemand die Flammen so anfächert.
Ja, ich fand dieses Statement mit den Rauchzeichen und Stamm und so weiter in Richtung von Kamaru Usman, der ja so stolz ist auf seine nigerianischen Wurzeln, was ich auch toll finde, einfach daneben. Also das hätte er sich schenken können. Und ich meine, du hast vollkommen recht, bei Chael Sonnen, da war das Ganze auch sehr viel Hype-Maschinen, sehr viel Hype-Train, da waren sehr viele Promos und Sprüche dabei. Aber in meinen Augen war das alles immer noch in den Grenzen des guten Geschmacks. Da wurde nie Familie oder Religion angegriffen oder sowas. Und das hat mir schon bei Conor gegen Khabib Probleme bereitet. Also Familie und Religion, das sind Dinge, die fasst man nicht an. Du kannst jemanden blöd finden und du kannst ihm auch sagen, dass du ihn blöd findest, aber dann über die Religion und über die Herkunft und die Kultur da abzulästern, ist sehr, sehr schwierig für mich. Und ich denke, wenn man zu jemandem sagt, der da dieses nigerianische Herkunftsding so mit Stolz vor sich herschiebt, was ich wunderschön finde, dann kann man nicht sagen, ja, kommunizierst da mit Rauchzeichen, mit deinen Stammesbrüdern und so weiter. Das ist daneben, das ist sehr weit rechts. Und vollkommen richtig, was du sagst, auch ein guter Abschluss für die heutige Sendung. Rassismus hat nirgendwo einen Platz und auch nicht im Kampfsport. Was wäre denn der Kampfsport ohne die ganzen unterschiedlichen Ethnien, ohne die Brasilianer mit dem Jiu-Jitsu, ohne die Karatekämpfer, ohne die Ringer aus Amerika, ohne die Sambo-Kämpfer aus Dagestan? Das macht doch das Ganze so schön. Dieses Miteinander, dieses Verschmelzen von Kulturen, dass sich gegenseitig akzeptieren, dass sich gegenseitig abgucken, lernen vom anderen, die Kultur aufsaugen, sich bereichern lassen. Solche Halbsätze, seien es nur Halbsätze mit den Rauchzeichen und mit dem Stamm und so weiter, das stört so viel, das ist so dumm, das ist so unnötig. Und ich finde, wenn man mal sieht, was für ein klasse Kämpfer ein Colby Covington eigentlich ist, welche tollen Fähigkeiten er eigentlich hat. Ich meine, er hat Tyron Woodley wirklich fair and square sauber besiegt. Dann hat er das doch gar nicht nötig, Olli.
Absolut. Also ich möchte noch gar nichts hinzufügen, weil ich das alles unterschreibe. Mein Punkt ist, Colby wäre gut beraten, dass er seine psychologische Kriegsführung auf andere Themen verlegt. Ich weiß, warum er das macht. Er will natürlich den Gegner psychisch labil machen, damit der Gegner aggressiv kämpft, unüberlegt kämpft. Ich verstehe das. Ja, er ist nicht der Erste, der das getan hat und er wird auch nicht der Letzte sein. Aber die Mittel, zu denen er greift, finde ich weit, weit, weit jenseits der Grenzen des guten Geschmacks. Ja, es macht einen riesen Unterschied, ob du befreundet bist mit jemandem und dich gegenseitig so ein bisschen anstichelst. Selbst dann ist es in der heutigen Zeit aus meiner Sicht nicht mehr gerechtfertigt, solche Sprüche zu bringen. Aber da würde ich es dann noch eher verstehen. Weißt du, wenn du dich halt so innerhalb des Teams bisschen gegenseitig hochschießt. Aber sobald du das Ganze öffentlich machst, gegen jemanden, gegen den du wahrscheinlich auch mal antreten wirst wieder, das ist nicht okay.
Nee, das ist nicht gut. Und ich sage es nochmal, und das betone ich auch ganz deutlich, wer da anderer Meinung ist, findet sicher einen Podcast, den er hören kann, außer meinem. Rassismus hat keinen Platz in diesem Sport. Und das war eine rassistische Äußerung. Und wenn man da nicht zurückrudert oder sich ein bisschen dafür entschuldigt wenigstens, dann ist das meiner Meinung nach daneben. Und Gott sei Dank sind wir beide uns da einig, Olli. Deswegen schätze ich dich menschlich auch so. Und deswegen entlasse ich dich auch heute für heute an diesem wunderschönen Sonntagabend. Denn ich weiß, du hast noch berufliche Termine. Aber ich danke dir auf jeden Fall mal herzlich, dass du dabei warst hier bei Hackmanns MMA Show. Hat mir wie immer wahnsinnig Spaß gemacht mit dir.
Lieber Sebastian, kann ich nur zurückgeben, es ist mir immer eine Freude, wenn wir diese Chance haben, so über ein UFC-Event zu sprechen. Und ich bin auch froh, wenn wir das wieder hinkriegen, weil zu UFC 254 kommt bald. Ich denke, wir sollten uns unbedingt danach wieder zusammensetzen.
Ich bin soweit dabei, Olli. Wie seht ihr das? Gebt mir gerne Feedback, Hashtag HackmannMMA. Ich bin @SebastianHackl bei Twitter und bei Instagram. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast. Jetzt haben wir 40 Top-Bewertungen bei Apple Podcast. Ich bin mega stolz drauf. Ich bin da total überwältigt, dass so viele Leute den Podcast so gut finden. Nach gerade mal ein bisschen was über 50 Ausgaben. Also viel Liebe von mir wegen eurer Liebe. Ihr wisst, was ich meine. Und damit machen wir den Deckel zu für heute. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long. Hackman out.
Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.